Ja, wir haben heute eine Sondersendung, eine spezielle Sendung für Leute, die sich für Kunst, für Politik, für Menschen als und Soziales interessieren. Und zwar war ich mit Harald Teschler in Basel an der Universität. Dort gab es ein Projekt mit Studentinnen und Studenten des Seminars für Kulturwissenschaft und europäische Ethnologie der Universität Basel, der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW und der Haute École des Arts du Rhin in Mulhouse. Da gab es Installationen, Fotos, Videos, eine Riesenangelegenheit, in dem Künstler beteiligt waren, und dabei hatten wir ein Gespräch mit, jetzt muss ich da nachgucken,
Flavia Klavietzel und Dr. Ina Dietsch. Das waren unsere Ansprechpartner, und ich würde sagen, die stellen sich am besten direkt selber vor, ne?
Mein Name ist Flavia Klavietzel. Ich arbeite an der Hochschule für Gestaltung und Kunst, FHNW, in Basel am Institut Design und Kunstforschung, das jetzt neu den Namen Experimentelle Design- und Medienkulturen trägt. Ich arbeite dort als Senior Researcher und Dozentin, vor allem zu Themen, die sich mit Grenzen, transitorischen Räumen beschäftigen und auch interaktiven Präsentationsformaten. Ich habe auch in dieser Kooperation mitgewirkt zwischen den beiden Institutionen, Uni und Hochschule für Gestaltung und Kunst. Und da waren noch andere Kooperationspartner involviert, wie die IBA Basel 2020, das Museum der Kulturen in Basel, in Frankreich eher so im Schlussteil die Haute École des Arts du Rhin und das Radio. In unserem Team waren wir auch so ein bisschen zum Teil grenzgängerisch unterwegs von unseren disziplinären Hintergründen. Also jetzt in meinem Fall ist es Hintergrund von visueller Ethnologie und Videoausbildung. Schon seit Studienzeiten habe ich eigentlich immer diesen theoretischen und praktischen Teil versucht zu kombinieren. Und unsere dritte Kollegin, die nicht hier ist, Brigitte Lustenberger, hat auch einen Hintergrund in Sozialgeschichte und Fotografie.
Mein Name ist Ina Dietsch. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Institut am Seminar für Kulturwissenschaft und europäische Ethnologie in einem Forschungsprojekt mit dem Titel Medienwelten und Alltagsurbanität, das vom Nationalfunk gefördert wird, und habe jetzt also in 2 Semestern mitgewirkt in dieser Kooperation der Uni Basel, also des Seminars für Kulturwissenschaft und europäische Ethnologie. Ich arbeite schon seit längerer Zeit in der Wissenschaft, also in der Kulturwissenschaft, an der Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft. Ich habe also früher mit dem Theater gearbeitet, und für mich war das jetzt eine neue Erfahrung, einfach in dieser Lehrkooperation mit der Kunst auch das in der Lehre mal zu erfahren.
Frau Dr. Ina Dietsch, wir haben jetzt hier das Projekt Hacking the Boundaries. Was können Sie uns grundsätzlich zu diesem Projekt sagen?
Vielleicht muss man damit anfangen, dass es ein Projekt ist, was von der Eidgenössischen Kulturstiftung Pro Helvetia in der Schweiz gefördert wurde. Da haben also alle Kooperationspartner einen Antrag auf Förderung gestellt. Und der ursprüngliche Titel dieses Projektes war mal Raumwahrnehmung in der trinationalen Agglomeration Basel. Es war also das Interesse, was diese Kooperationspartner zusammengebracht hat, an der Alltagspraxis von Grenzgängern und Grenzgängerinnen, an der Frage, wie eigentlich Menschen in diesem Grenzraum leben, wie sie die Grenzen wahrnehmen und so weiter. Und zusammengekommen sind eigentlich Personen und Institutionen, die sich für gemeinsame Fragen interessiert haben und die in dieser Kooperation von Kunst und Wissenschaft vor allen Dingen, denke ich, gesucht haben. Also einerseits ist diese Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Kunst ja eine, die in aktuellen Fragen eigentlich an vielen Orten passiert. Also ob das eben gerade Fragen von Ökologie sind oder ob das Fragen von Zusammenwachsen, Identitäten und so weiter sind, kulturelle Zugehörigkeiten, da arbeiten Kunst und Wissenschaft oft zusammen, und hier war einfach auch die Frage, wie kann man sich gemeinsam methodisch befruchten, wie kann man neue Fragen experimentell angehen und einfach also gemeinsam voneinander lernen und unterschiedliche Zugänge ausprobieren in Kombination. Im ersten Semester war die Mischung zwischen Studierenden aus der Kunst und Studierenden der Kulturanthropologie, also die waren besser durchmischt, sagen wir mal, und im zweiten Semester waren es vor allen Dingen Studierende der Kulturanthropologie, aber unter anderem eben halt auch solche, die schon einen Hintergrund hatten in Kunst und ein Interesse für Kunst schon mitgebracht haben.
Entstanden sind da insgesamt 13 Projektarbeiten. die wir gemeinsam besichtigt haben hier an der Universität Basel. Können Sie ein bisschen inhaltlich zu den Arbeiten was sagen? Worum ging es den Studenten genau?
Also im ersten Semester haben sich die Studierenden vor allen Dingen erstmal mit der Frage der Grenzwahrnehmung beschäftigt. Das war sehr viel damit verbunden, dass sie sich überhaupt erstmal gefragt haben, wo ist der Grenzverlauf zu sehen? Wo spürt man Grenze? Wo sieht man sie? Wo ist sie aber auch völlig abwesend? Und da gab es vor allen Dingen dann sehr stark die Erkenntnis, dass die Grenzen, also dass die nationale Grenze gar nicht so relevant ist, sondern dass da viele andere Grenzen in diesem Grenzraum eine Rolle spielen. Wir haben aber auch natürlich diskutiert, dass die Frage der nationalen Grenzen eben auch deswegen für uns so unsichtbar ist, weil wir davon nicht betroffen sind, was für andere, die sehr wohl von dieser europäischen Außengrenze betroffen sind, natürlich sich ganz anders darstellt. Das war im ersten Semester ein sehr starker Schwerpunkt und für das zweite Semester, weil wir auch gemerkt haben, dass der Anlauf sehr schwer war, dass Studierende aus zwei unterschiedlichen Disziplinen gemeinsame Fragen entwickeln, haben wir uns entschieden für das zweite Semester, wo die Studierenden komplett ausgetauscht sind. Also man muss sich vorstellen, dass wir wirklich jedes Semester mit anderen Studierenden auch arbeiten, haben wir dann Themenvorschläge gemacht, um einfach schon mal bestimmte Schwerpunkte zu setzen, an denen sie sich orientieren können, ohne damit festschreiben zu wollen, dass sie das unbedingt machen müssen, aber sie haben das auch sehr gerne aufgenommen.
Im zweiten Lehrmodul haben wir so gearbeitet, dass wir, wie Inedit schon gesagt hat, einerseits Themen vorgegeben haben. Das waren beispielsweise türkische Hochzeiten, Grenzgeschichten ganz allgemein. Abfall war ein Thema, Handy, also Technologien. Und wir haben für jede Gruppe, mit der wir diese Themen erarbeitet haben, auch spezifisch Künstlerinnen, Künstler oder Kulturschaffende gesucht, die aus diesem Raum oder aus dem erweiterten trinationalen Raum stammen, um die Studierenden auch zu unterstützen. Und wie gesagt, der zweite Durchlauf war insofern ein bisschen weniger interdisziplinär geprägt, weil aus, würde ich schon sagen, strukturellen Gründen es wirklich nicht ganz einfach ist, zwei sehr unterschiedlich tickende Institutionen zu koordinieren. Und zusätzlich war eigentlich auch noch die Idee, eine dritte Institution, nämlich die Haute École des Arts in Mühlhus, mit zu koordinieren. Und das war dann irgendwie wirklich zum Scheitern verurteilt. Aber es hat immerhin jetzt in der Ausstellung, die wir zeigen, eine Arbeit einer Studentin gefruchtet. Die hat sich mit dem Thema dann auseinandergesetzt.
Wo lagen da hauptsächlich die Schwierigkeiten, da noch eine dritte Institution oder eine dritte Seite mit hinzuzunehmen?
Also neben unseren unterschiedlichen curricularen Bedingungen und Ausrichtungen der einzelnen Studienbereiche jetzt an der Hochschule für Gestaltung und Kunst, die ein sehr starkes Eigenleben haben noch momentan, ging es dann bei der französischen Schule darum, dass die viel später mit dem Semester begonnen haben und die Vorlaufzeit ein bisschen kurz war. Oder man muss vielleicht auch sagen, dort eine verantwortliche Person zu finden, die sich für das Thema interessiert und dann auch sich vorstellen kann, in diese Kooperation einzusteigen. Weil wir hatten ja den Vorlauf von einem Semester und waren schon ein bisschen eingearbeitet. Und das war eigentlich so ein bisschen die komplizierte Situation.
That I would really like to stay, but I guess I fell short of it. And even if I try to get in anyway, I wouldn't get even close to it. Yeah. I said you better set me free. Now I'm gone, just 1, 2, 3. Can't get you out of my mind. I know that you're scared to trust in me, but I'm still here, baby, completely lost in my mind, yeah. Sometimes it's hard to breathe, too much to feel. I don't remember how.
said you better set me free. And then I'm gone just 1, 2, 3. I can't get you out of my mind.
Den Studenten stand die komplette Bandbreite an Medieneinsatz zur Verfügung und haben sich da auch für verschiedene Medien natürlich entschieden und die auch miteinander kombiniert. Zu welchen Konstellationen ist es da denn so gekommen?
Die Konstellationen waren selbstverständlich auch abhängig dann von den Inhalten und von den Möglichkeiten, sich den Themen anzunähern. Und es hat eine sehr breite Kombinationslust eigentlich stattgefunden, also neben den vielleicht sozusagen reinen Medien wie Audio-Essays oder Videoarbeiten, gab es sehr oft auch Kombinationen von Bild mit Ton oder Rauminstallationen, dass man wirklich versucht hat, sich so diese Situation in einer Ausstellungssituation noch zu überlegen. Und es gab also insofern eigentlich von Audio über Video Installationen, alles Verschiedenes eigentlich an Medien, Texte zum Teil auch, die dann vielleicht nachher entstanden sind, eher bei den Kulturanthropologie-Studierenden als in der Kunst. Also insofern eine breite Auslegeordnung, würde ich mal sagen.
Ich höre, ich sehe, Je imagine, das ist auch ein Titel einer Arbeit von Anne Dahinden, Anne Fiertz und Lucia Knobel. Da hat man verschiedene Bilder gesehen und es geht auch um Töne, die man hören kann bei dem Projekt. Und für mich hat es sich so angehört, wie dort die Leute die stärksten, die wirklichen Grenzerfahrungen gemacht haben und das genau in Basel.
Die drei Studentinnen haben sehr stark fragmentarisch gearbeitet, sowohl mit Bild als auch mit Ton. Und das, was sie beschrieben haben, diese Ausschnitte, die zu hören sind, sind jeweils kurze Sätze eigentlich aus Gesprächen, die sie geführt haben am Bahnhof SBB, im Grenzbereich auch zum französischen Teil, also wo man dann wechseln muss, eigentlich die Grenze sozusagen am Bahnhof eingeschrieben ist. Und so wie sie mit dem Ton fragmentarisch gearbeitet haben, haben sie auch versucht, mit den Bildern eigentlich ausschnittmäßig eine Landschaft zu beschreiben, wie diese Grenzsituation in diesem Bahnhof sich darstellt. Und die Idee ist nicht, dass Bild und Ton korrespondieren, sondern dass aus diesen Fragmenten, die wir sehen und hören, dann etwas Weiteres, etwas Drittes entsteht im Kopf und im inneren Bild sozusagen der Zuschauenden und Zuhörenden. Das ist so die Grundidee eigentlich dieser Arbeit.
Und diese Originaltöne, die können wir uns jetzt anhören.
Ich wollte eine Freundin auf den Bahnsteig nur begleiten zum Verabschieden und ich wurde angehalten vom Zöllner und konnte mich nicht ausweisen, weil ich als Deutsche immer meinen Reisepass mit mir führen muss und konnte meine Freundin dann wirklich nicht auf den Bahnsteig begleiten, um sie zu verabschieden.
Das ist kein Problem, nein. Nie, in keine Richtung. Nicht nach Italien, nicht nach Frankreich, nicht nach Deutschland.
Nein,
gar kein Problem.
Nicht. Also nein, bis jetzt nicht. Nein.
Wir sind hier am nächsten Punkt zu der Grenze, wo man überhaupt anlegen kann.
Hier bin ich so ein bisschen auf dem Sprung eigentlich. Ich habe halt nur ein paar Sachen hier.
Qu'est-ce que je fais ici? Je travaille à la SNCF.
Ich finde, Schweizer können unglaublich ignorant sein.
Ich bin gar nicht international eingestellt.
Da ist ja der Pfarrer zu uns heimgekommen und hat gefunden, wir sollten in die katholische Kirche kommen Und meine Mutter hat dann damals gesagt, nein, also wir sind russisch-orthodox, wir gehen in die russische Kirche auf Zürich. Und dann hat er dann gesagt, gut, dann dürfen wir nicht mehr in die Schülerbibliothek gehen von der katholischen Kirche.
Ich sage, jedes Land hat seine Identität und wir sollen sie können behalten. Man soll nicht alles verallgemeinern, das ist nicht gut.
Also die ganz Alltäglichkeiten sind in jedem Land anders.
Ich fühle mich halt immer da zu Hause, wo ich auch gerne bin.
Donc il y a pas une distance géographique, mais je dirais quand même qu'il y a une distance culturelle. La culture est complètement différente.
Ich tue mich anpassen ans Land. Ich kann mich gut integrieren.
Vom Gefühl her könnte die Schweiz auch ein Teil Deutschlands sein.
Wenn ich etwas muss einkaufen, dann bestimmt alles ein bisschen mein Portemonnaie, was ich gerade im Portemonnaie habe. Jetzt habe ich Euro. Warte, gehe ich gescheiter schnell in Deutschland. Ah nein, aber das gehe ich glaube, lieber bei der Grossbasel. Dann gehe ich noch schnell in Frankreich einkaufen. Oder jetzt bin ich, jetzt habe ich noch Schweizer Franken. Jetzt bleibe ich noch schnell in der Schweiz gekauft. Also so. Also es ist ein lustiges Feeling, weil es hat wirklich in jedem Land natürlich ganz andere Sachen.
La Frontière.
Ich fühle mich, glaube ich, im anderen sehr zu Hause.
Alle Grenzen sind meiner Meinung nach menschengemacht, oder die meisten. Und aus diesem Grund sagt mir das Konzept der Grenzen nicht allzu viel.
Ich habe mich eigentlich immer interessiert, über die Grenzen zu gehen.
Es ist super, zu arbeiten in Suisse. Déjà, question salaire et tout ça, c'est super.
Also seit ich ein Jahr im Ausland verbracht habe, sprich außerhalb von unseren Grenzen, versuche ich einfach nach Freiheit zu streben. Und Grenzen sind ja etwas, was einem in diesem Bezug einschränkt.
Ich finde, Schweizer können unglaublich ignorant sein. Also in Bezug, vor allen Dingen in Bezug auf die Sprache.
Zum Thema Grenzen fallen mir verschiedene Sachen ein. Eins ist natürlich als Musiker, dass Musik jegliche Grenzen kann überwinden. Und so konnte ich auch im Ausland Auftritt machen mit Schweizerdeutsch, was ich nie gedacht hätte.
Als Berliner, der ich jetzt schon seit über 11 Jahren in der Schweiz lebe, habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, dass ich mit meiner offenen und direkten und vielleicht auch unverblümten Art hin und wieder ganz schnell in einem privaten Terrain, in einem Vorgarten eines Schweizers bin und unbewusst für vielleicht unangenehme Gefühle sorge.
Anders sein, dazugehören, nicht dazugehören.
We'll be right back.
So. Wir sind bei einer Sondersendung beim Freien Radio Wiesenthal. Klaus Kipfel und Harald Deschler waren in Basel an der Uni und haben dort Flavia Kavietzel und Dr. Ina Dietsch getroffen zu einem Gespräch und haben uns zum Teil auch vor Ort natürlich die Arbeiten entsprechend angeschaut. Und ja, Klaus Kipfmüller, wie war dein Eindruck von unserem Besuch dort unter dem Aspekt, du bist selber Künstler, wie hast du die Arbeiten aufgenommen, wie hast du die wahrgenommen, wie war deine Einschätzung von dem, was wir dort gesehen und gehört haben?
Ich möchte ein klein bisschen ausholen, wenn ich als Künstler gefragt bin. Und zwar habe ich ja den Text bekommen, damals von dir, für dieses Gespräch in Basel und habe mir das alles reingezogen. Und bei Kunst ist es ja immer so, es gibt Kunstwerke, die sind einfach, sagen wir mal, zu viel drin interpretiert, also einfach zu viel drin, dass die Kunst gar nicht mehr da ist, dass man sich fragen muss, was soll das eigentlich? Und genau das habe ich mich auch gefragt auf dem Weg nach Basel. Was soll diese ganze Geschichte, das Trinationale und die ethnologische Geschichte und dann noch mit Kunst vermischen? Ich habe mich gefragt, macht das eigentlich Sinn? Und als wir dann dort waren und die Gespräche begonnen haben und die zwei Damen haben uns die Kunstwerke vorgeführt, die Audioaufnahmen und auch die Videos. Und dann hat man gemerkt, habe ich gemerkt, dass das extrem viel Sinn gemacht hat. Vor allen Dingen haben sich die Künstler wirklich mit der Situation auseinandergesetzt. Das nicht ganz profan einfach. Es gab so eine Geschichte, die wirkt irgendwie profan, diese Tauschgeschichte in Weil auf der Brücke, an der Grenze, dass die Leute, die Grenze übertreten sind, einfach das, was sie gekauft haben, dem Nächsten gegeben haben und so ausgetauscht haben. Das war interessant, wie die Leute reagieren und was die Leute denn so kaufen. Dann hat man gesehen, dass die doch eine ganz große Gemeinschaft sind, weil viele haben das Ähnliche zu sich genommen oder gekauft, soll man so sagen. Und die ganzen Geschichten, dann hat man gemerkt, dass es Tiefe ist und vor allen Dingen, was ganz wichtig war für mich, was ich daraus gesehen habe, diese Zusammenarbeit von Wissenschaft und Kunst, dass das doch ganz extrem eine Wirkung hat, einen positiven Inhalt zum Schluss rüberbringt, wenn Künstler und Wissenschaftler zusammenarbeiten, weil halt der Künstler doch eine andere Sichtweise auf die Dinge hat, weil man die Dinge ganz anders angeht, weil man als Künstler muss Grenzen finden und diese Grenzen überschreiten. Und da ist man natürlich an dem Punkt der Freiheit und dann kommen andere Aspekte rein und das ergänzt sich dann mit der Wissenschaft, wenn das dann auseinandergesetzt wird, auseinandergenommen wird, wieder zusammengesetzt wird, dass es dann den Sinn ergibt.
Das hast du sehr schön gesagt. Wir haben auf unserer Facebook-Seite zur Ankündigung auf diese Sondersendung ein Bild gepostet. Und zwar sieht man da drauf in einer Art Fabrikhalle eine gelbe, unregelmäßig, ungerade Linie auf dem Boden gezogen. Was es damit auf sich hat, ich würde sagen, da hören wir direkt in den O-Ton rein von Frau Dr. Ina Dietsch. Die erklärt das, glaube ich, ganz schön. Und im Anschluss haben wir dann auch da direkt die Audiospur dazu, was dazu abgespielt wurde.
Ich würde aber noch was dazu sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Gespräch kommt, dass ja diese gelbe Linie war ja Farbpigmente. Und das sollten die Leute ja drauftreten. Die sollten diese Grenze ja dann, sagen wir so, im anderen Wort, zertreten. Was aber ja nicht ganz so von den Zuschauern angenommen wurde.
Ja, ich glaube, die haben das so ein bisschen überrespektiert, diese Linie. Die wollten sie nicht zumindest verwischen, diese Linie. Jetzt hören wir mal rein, was es damit auf sich hat.
Die gelbe Linie ist ein sehr spannendes Projekt, weil es sehr verschiedene Zugänge eigentlich kombiniert und die Vielfältigkeit von Grenzverständnissen thematisiert. Die gelbe Linie ist quasi eine Hörinstallation, muss man sich vorstellen, wo zwischen zwei hochstehenden Boxen eine gelbe Pigmentlinie auf dem Boden durchläuft und es ist gedacht, dass man diese Linie als Grenzlinie versteht, aber auch immer drauf tritt. Also wir haben jetzt übrigens bei den in der Ausstellung auch gesehen, dass erstmal die Tendenz ist, da drüber zu steigen und eben nicht drauf zu treten, aber die Idee ist eigentlich zu ermutigen, da drauf zu treten und das Pigment, das verläuft dann im Laufe der Zeit und das ist quasi auch eine Metapher für das Verständnis von Grenze, was die Studierenden hier ausdrücken wollten. Und es gibt also diese Hörstation, ich denke, da kann man jetzt wahrscheinlich einen Ausschnitt daraus hören, da würde ich gar nicht viel dazu sagen, außer dass es eine Kombination ist von verschiedenen sprachlichen Zugängen zum Thema Grenze.
Wir nehmen es uns hier und jetzt gemeinsam heraus, die Grenze brutal zu reduzieren, ihr jegliche Bedeutungs- und Sinnzuschreibungen zu entreißen und sie damit bis auf ihre nackte Materialität zu entkleiden. Schauen wir sie uns an, wie sie körperlich und räumlich daliegt.
Ja. Lassen Sie uns Grenzen als materielle Barrieren, Schwellen und Zwischenstationen an einem spezifischen Ort lesen.
Schauen wir uns genau diese eine Grenze an, auf dem Boden, auf den Karten, in Koordinaten. Hören wir hin, wie sie beständig hier und dort, da und drüben, Schweiz und Deutschland sagt, unerbittlich und exakt.
Und während du noch hektischer wurdest, ich immer energischer darauf beharrt, durchzufahren, weil ich alles andere peinlich gefunden hätte und sich unsere Diskussion weiter so im Kreis drehte, fuhren wir immer näher auf das Zollhaus zu.
Cut! Denn die Verortung ist schließlich einer der entscheidendsten Momente in der menschlichen Wirklichkeitswahrnehmung. Zu wissen, wo man sich befindet, ist essentiell. Räumliche Orientierungslosigkeit, das Schreckgespenst.
Ein weiteres Schild in ca. 1,50 Höhe mit der Aufschrift
Grenzübergang für Rad- und Fußwanderer
auf weißem Grund.
Wo sind wir jetzt?
Schon dort, glaube ich.
Nicht noch da?
Nein, schon drüben.
Ach so.
Wir mussten in die Wiese am Rand steigen, damit der Rad- oder Velofahrer, der soeben geklingelt hatte, durchfahren konnte. Der Himmel war hellblau, zum ersten Mal dieses Jahr. Und wir waren ganz entzückt von den ersten blühenden Blumen um uns herum. Dann richteten wir gemeinsam unsere Blicke Richtung Schweiz. Und rechts von uns verliefen Bahngleise, auf denen der Regionalzug von Lörrach nach Basel und zurückfährt. Auf der gegenüberliegenden Wiese stand ein Haus, in dessen Garten Container, Kübel und verfallenes Holz lag. Und am Rand, neben diesen Plastik- und Pflanzenleichen, stand der Grenzstein. Etwas schief. Ja, skeptisch. Fast so, als wäre er vom Himmel gefallen. An einem Ort, wo er sich nicht wohl fühlt, an den er nicht hingehört.
Und dort steht er heute noch.
Cut! Die Grenze ist unnötig und muss nicht definiert werden.
Cut! Das Bundesamt für Landestopographie, auch genannt Swiss Topos, legt den Grenzverlauf fest, kennzeichnet ihn materiell und bringt Grenzzeichen sowohl an als
Cut.
Auch...
Ich protestiere gegen Grenzen. Ich bin ein Mensch. Ich bin für
ich
Menschen.
Ich protestiere gegen Grenzen. Ich bin ein Mensch. Ich bin für Menschen.
Die territoriale Grenze, gerade die einfachste Linie, der schattenlose Strich, muss kapitulieren vor der Wirklichkeit. Die Grenze ist keine räumliche Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern eine soziologische Tatsache, die sich räumlich formt.
1899.
Gesamtlänge Außengrenze Schweiz in Kilometer.
5.
Gesamtanzahl Nachbarstaaten Schweiz.
7000.
Gesamtanzahl Marksteine Schweiz.
362.
Gesamtlänge Grenze Schweiz-Deutschland in Kilometer.
Das Bewusstsein der Eingegrenztheit.
Denn die Grenze suggeriert, genauso wie eine Polizeikontrolle, immer schon ein Infragestellen der eigenen Richtigkeit, der eigenen Existenz, der eigenen Legalität.
Auf dem Boden, in den Karten, als Koordinaten.
Cut! Und neben den beiden Schildern, am Boden, verläuft ein Riss im Beton. Er sieht zwar so aus, als würde er dazugehören, zu diesem System der Markierungen. Das tut er aber nicht, denn er ist zufällig.
Identität stiftet vor allem das kollektive Gedächtnis, an dem die Bewohner der jeweiligen Doppelstädte teilhaben.
Begrenzung.
Abschneidung.
Bestimmung.
Da es nötig sei, die Daten einer Landesgrenze für die moderne Kartografie und Vermessung in Geoinformations- bzw. Landinformationssysteme, kurz GIS bzw. LIS, zu verwalten, müsse man georeferenzierte digitale Daten produzieren. Das würde bedeuten, dass jede sprachliche Form durch Koordinaten ersetzt werden müsste.
Angeblich komme irgendwo die Sprache an ihre Grenze.
That often. It's been a little while.
know. I guess 5 years don't go so slow. And I'll admit I've handled it badly. I was young and had to grow. I hadn't thought of you that often. I hadn't thought of what I'd say. I hadn't thought of you that often. It's a different time, and I'm in a different place. It's not that I don't care for you no more. In fact, I give you all my will. It's not that I don't care for you no more. Just don't care who you've been replacing me with. I haven't thought of you that often. I hadn't thought of what I'd say. I hadn't thought of you that often. It's a different time, and I'm in a different place.
Wir haben jetzt verschiedene Punkte dieses Projekts besprochen, was Künstler damit zu tun haben, was Wissenschaftler damit zu tun haben. Ich bin ja in der Grenzregion geboren und kenne den sogenannten Fünf-Lieber-Jodler noch, also ein typisches Schweizer Produkt, nicht nur das Käsefondue kommt von dort. Aber was mich jetzt interessiert, in der Grenzregion Deutschland, Schweiz und Frankreich, was hat eine türkische Hochzeit in der trinationalen Agglomeration zu tun?
Also wir hatten mehrere Projekte zu diesem Thema und der Hintergrund ist eigentlich, dass wir ja immer bei trinational tatsächlich trinational denken, nämlich Deutsch, Französisch, Schweizerisch. Und was diese Projekte aber verfolgen, ist, was viele Menschen in dieser Region nicht wissen, dass sich eigentlich an den Wochenenden Tausende von Menschen aus Frankreich und der Schweiz nach Deutschland begeben, um türkische Hochzeiten zu begehen. Und zwar, wir finden also in den großen Sälen, die im deutschen Teil vor allen Dingen dieser trinationalen Agglomeration sich befinden, Hochzeiten statt, die in der Regel zwischen 300, also eine 300 Personen ist eine kleine Hochzeit, aber die also in der Regel bis zu 1000 Personen gehen. Und das ist was, weil es auch nachts stattfindet, was einfach normalerweise selten wahrgenommen wird. Und diese Hallen auch sind in der Regel nicht in die Communities eingebunden, in denen sie stehen. Da gibt es immer wieder Versuche von den Betreibern, da Anschluss zu finden und auch andere Veranstaltungen der Gemeinde in die Hallen zu holen. Aber im Wesentlichen sind es eigentlich Hallen für die Hochzeiten. Und die Themen, die da eine große Rolle gespielt haben, ist einmal so eine fast industrielle Serialität, die eigentlich erforderlich ist, wenn man für 1000 Personen eine Hochzeit organisiert. Das heißt also die Logistik, die damit verbunden ist, aber auch also die Frage, wie kann man eigentlich für 1000 Personen eine Hochzeit gestalten, die trotzdem irgendwie persönlich ist? Und das ist überhaupt kein Widerspruch, ganz offensichtlich. Die Studierenden waren auf mehreren Hochzeiten, haben sich mit vielen Leuten unterhalten, haben mitgetanzt, haben fotografiert und dokumentiert. Und das ist also ein Punkt, der deutlich geworden ist, der für uns alle überraschend war, dass es geht, eine individuelle Hochzeit zu produzieren in diesem großen Netzwerken. Und auf der anderen Seite war immer wieder Thema, in welcher ambivalenten Spannung eigentlich die Bräute stehen, wenn sie einerseits noch in diese traditionellen Diaspora-Netzwerke eingebunden sind und da ihren Verpflichtungen nachkommen und eigentlich den Traum von einer sehr schweizerischen Hochzeit oft haben.
Well, okay.
On site to supply the vibe. Doc Jones on the right, slice of vinyl, flute keys, bass lines, yep, cypher time. Yeah, I'm kinda high. By design, I'm assigned to supply the vibe. Mine is prime, hopping borderlines with a rhyme consignment. Line for line, chlorine cried right behind them. Set us up on your track again. Chlorine free with the natural blend. So raise a hand, my friends, take the vibe from the right, pass to the left. Up on your track again, chlorine free with the natural blend. Raise a hand, my friends, take the fire from the right, pass to the left. This maddening rap addicts at it again. SK, chlorine free, that miraculous blend. Rhymes piled high as Jacob's ladder extends. The swagger's attacking pads and a pen till his mandibles bend. Hashtag it in trend, can it be them? Lines crammed like hashtags and cannabis stems. Lean close, lean flow as a TV leaf roller. Bars overweight, steamroller, leaving seats broken. Set us up on your track again. Chlorine free with the natural blend. So raise a hand, my friends, take the vibe from the right, pass to the left. S up on your track again. Chlorine free with the natural blend. Raise a hand, my friends, take the vibe from the right, pass to the left. It's the source of the speed. How many more schemes the geese are drawn from the sleeve? Distorting sauce springs and causing cauldrons of steam. Yeah. From across streets, forcing the floorboards to creak. Caution, call up a priest. Beats off with a collar, off with a leash. No local fleets call with offers of peace. Pause nauseous, the war in the seas. Find me crossing waters and seas with a chlorine free. On your track again, a chlorine free with a natural blend. So raise a hand, my friends, take the vibe from the right, right, pass to the left. Set us up on your track again, a chlorine free with a natural blend. So raise a hand, my friends, take the vibe from the right, right, pass to the left.
So, zum Schluss eines Interviews interessiert einem ja immer noch das Ergebnis, die Zufriedenheit, wie lange hat es gedauert etc. Was mich in diesem speziellen Fall interessiert ist, wie sind Sie mit der Arbeit zufrieden, mit dem ganzen Projekt in der Rückschau? Wie war die Zusammenarbeit mit den Leuten? Und die Zusatzfrage, würden Sie es wieder tun?
Ja, es ist so eine durchmischte Bilanz, würde ich sagen, aus meiner Perspektive. Das wirklich Positive, denke ich, ist, dass die Studierenden sich eingelassen haben auf diese interdisziplinäre Situation. Es ist ja so eine Aushandlung und sie kommen mit verschiedenen Hintergründen. Zum Teil treffen auf andere Verfahren oder auch auf ähnliche Verfahren und sie müssen sich eigentlich wie gegenseitig orientieren, wenn sie zusammen ein Projekt umsetzen möchten. Und da denke ich, aus unserer Erfahrung auch sehr schön abzulesen, das ist nicht eine Frage der Studiendauer, also ganz junge Studierende haben das sehr gut bewältigt, haben sich wirklich eingelassen auf diesen Prozess und ja, sehr viel wahrscheinlich auch gelernt, auch aus den Erfahrungen heraus, die zum Teil vielleicht nicht immer gelungen sind, gewisse Umsetzungen, aber dann haben sie es nochmals gemacht oder anders gemacht. Und das, denke ich, ist sehr positiv. Also diese Energie, die dort, glaube ich, investiert wurde, kann man schon sagen, das hat uns eigentlich schon gefreut. Das andere ist, dass es natürlich auch die Umkehrsituation gibt, dass es dann zu starker Orientierungslosigkeit führt und dann vielleicht auch längeren Prozessen, bis die Diskussionen dann an einem Punkt sind, um etwas umzusetzen. Das hat es auch in gewissen Gruppen gegeben, vor allem im ersten Durchlauf stärker. Beim zweiten war das ein bisschen einfacher, denke ich, vielleicht auch, weil Themen vorgegeben wurden und sie schneller eintauchen konnten in die Umsetzungen nach den Recherchen. Ja, und ob wir es wieder tun werden? Ja, wir machen es nochmal. Es gibt ein drittes Lehrmodul im Herbst zusammen mit dem Museum der Kulturen in Basel, wo zwei Kuratorinnen involviert sind. Und da arbeiten wir nochmals an den Themen, die wir jetzt, von denen wir jetzt eine Basis haben, im Hinblick auf die Dauerausstellung, die im Museum eröffnet wird im Herbst. Und wir können dann im Herbst 2015 studentische Arbeiten, die entstanden sind, dort zeigen.
Sie haben sich jetzt mit Grenzen auseinandergesetzt und mit Grenzerfahrungen. Wie ist es für Sie persönlich? Haben Sie mehr Grenzen in Ihrem Leben gefunden oder sich von mehr Grenzen befreit?
Institutionell habe ich leider mich noch nicht so befreien können von Grenzen. Also da hat sich so ein bisschen was getan. Unser Projekt wird schon auch eigentlich einerseits honoriert, also ich glaube, das wird schon gesehen, dass es nicht so einfach war, diese Kooperation aufzubauen. Und das Interdisziplinäre ist ja auch etwas, das die Institutionen eigentlich auch sehr gerne umsetzen möchten. Und da gibt es jetzt an der HGK auch neue Lehrmoduleinheiten, die in diese Richtung arbeiten. Und wir hoffen natürlich dann auf die Campus-Situation, dass alles ein bisschen durchlässiger wird. Das ist insofern ein bisschen Zukunftsmusik und ich hoffe, dass wir mit unserem Projekt auch so ein bisschen Pionierarbeit geleistet haben und das verstärken konnten. Also eben in dem Sinn auch dort so ein bisschen das Hacking. Ich glaube, die Institutionen müssen auch noch ein bisschen bearbeitet werden.
Ich bin erst im letzten Jahr wirklich richtig nach Basel gezogen. Für mich war das also sozusagen auch Exploration in das Grenzgebiet überhaupt. Ich würde es auf jeden Fall einfach schon deswegen immer wieder tun, weil ich immer wieder überrascht bin und es immer wieder spannende Arbeiten gibt, die neue Perspektiven aufmachen. Ich habe halt wirklich gelernt, dass der trinationale Raum eben nicht nur aus drei Nationen besteht. Ich habe gelernt, dass die Grenze eben viel vielseitiger ist, dass man also, wenn man analytisch jetzt wirklich aus einer wissenschaftlichen Perspektive die Grenze angeht, dass man ganz verschiedene Grenzbegriffe anwenden muss, um dieses ganze Gebilde zu fassen und ganz unterschiedliche Perspektiven anlegen kann. Und vor allen Dingen, aber was, also ja, es sind für die Studierenden, glaube ich, sehr befriedigende Arbeiten rausgekommen und ich glaube, dass das was ist, was in diesem akademischen Betrieb sonst wenig passiert, dass einfach Dinge wirklich so an die Öffentlichkeit kommen, wie das jetzt in Form einer Ausstellung ist und dass es einfach eine Art von Öffentlichkeit bekommt, die die Studierenden sonst für ihre Arbeit nicht bekommen. Also ich denke, das sind die positiven Aspekte, die wir in diesem Projekt auf jeden Fall haben, die auch, glaube ich, einen immensen Lehreffekt haben. Also auch, ich glaube auch, dass sich das disziplinäre Selbstverständnis stärkt, wenn man mit anderen Disziplinen zusammenarbeitet und sich einfach auch selbst immer wieder erklären muss, warum man jetzt die Dinge so oder so macht. Was ich problematisch nach wie vor sehe, ist, was uns das Projekt wieder gezeigt hat und was ich aus meiner früheren Erfahrung eigentlich auch schon kenne, es braucht deutlich mehr Zeit als normale Lehrformen und normale Formen der Forschung. Und das finde ich immer schwierig, weil die Förderlogik das nicht mitträgt. Und man eben halt doch immer davon ausgeht, dass das immer so das Plus ist, was irgendwie dann noch so mit erledigt werden muss. Und ich glaube, dass es wichtig ist, zukünftig, wenn man also so eine Kooperation etablieren will und auch institutionell etablieren will, dass man sich dessen absolut bewusst ist, dass man mehr Zeit braucht und dass man in die Reibung investieren muss, weil sonst einfach kein Ort und keine Zeit dafür ist und andere Dinge dann zu kurz kommen.
Studentinnen des Seminars für Kulturwissenschaft und europäische Ethnologie der Universität Basel, der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW und der Haute École des Arts du Rhin Mühlhus. Die haben ein Riesenprojekt gemacht. Es ging um die Trinationalität, es ging um Grenzen, es ging um Grenzerfahrungen und die Wissenschaft der Uni Basel, die Doktoren, die Ethnologen haben mit Kunst zusammen, mit Künstlern gearbeitet. Das ist das, was wir jetzt gehört haben gerade. Sehr komplizierte Geschichte, wenn man das von außen zum ersten Mal hört. Wenn man aber dann die Kunst gesehen hat, wenn man das Ergebnis gesehen hat, sagen wir mal, die künstlerischen Ergebnisse, die künstlerischen Ergüsse, wie wir Lateiner ja sagen, dann macht das wirklich Sinn, dann hat es auch Spaß gemacht, dort zu sein. Also ich hatte am Anfang, wenn ich ehrlich bin, relativ Bammel, dahin zu gehen. Aber so wie es uns erklärt wurde, was wir erfahren haben, ich fand es sehr schön. Wie war es denn für dich, Harald Deschler?
Also für mich war es auch sehr erhellend. Ich hatte da auch so am Anfang meine Bedenken, dass wir das Thema im vollen Umfang erfassen können, ne? Also es war schon relativ komplex, das Ganze. Es waren aber sehr einleuchtende und sehr erhellende Worte. Da möchte ich unseren Dank auch an Frau Dr. Ina Dietsch und an Frau Flavia Kavietze richten, die für uns für das Interview oder für die einzelnen Blöcke zur Verfügung standen, die uns da sehr tolle Informationen geliefert haben. Und wie wir auch erfahren haben, werden die Arbeiten ja in Auszügen ja auch noch öfters ausgestellt werden.
Es gibt noch Projekte, es gibt auch Teilarbeiten, die, glaube ich, fest installiert werden in verschiedenen Museen. Was mich jetzt noch die Frage an dich stellen möchte, hat es deine Sichtweise auf die Kunst, du bist ja auch etwas Ausstellungsmacher, geändert, erweitert? Wie siehst du das?
Ich habe es jetzt gar nicht unter dem Aspekt betrachtet, das Ganze. Also schön formuliert, dass ich ein bisschen Ausstellungsmacher bin. Ja. So ein paar Jahre habe ich das dann doch gemacht. Ja.
Aber wenn ich dich unterbrechen darf, jetzt nicht mit 325 Künstlern, es waren an der Zahl etwas weniger. Die Ausstellungen waren schon viele. Aber
ja, deshalb. Richtig. Ja, es waren überschaubar viele verschiedene Künstler. Das ist richtig, Klaus Gefüller. Nein, ich fand es sehr interessant. Ich habe es auch sehr unter dem technischen Aspekt jetzt auch gesehen, ja, was gemacht wurde, die Ideen, die dahinter stehen. Wir konnten ja leider auch nicht alles hier vorstellen in der Sendung, weil ja viele Sachen einfach auch visuell in erster Linie dargestellt waren oder die jetzt rein als Audiospur nicht darstellbar für uns im Radio gewesen wären. Also da waren sehr, sehr interessante Sachen dabei, die ich auch toll fand von der Umsetzung. Wir haben ein paar Sachen gesehen, die waren noch ausbaufähig, ja, da wäre noch mehr drin gewesen. Das wurde auch eingeräumt von Seiten unserer Gesprächspartnerin. Aber insgesamt eine sehr runde und zufriedenstellende Sache. Und ich hoffe auch natürlich, und das ist die Hoffnung, die ich da für die Zukunft auch habe, dass es diese Konstellation von den Institutionen, die dort stattgefunden hat, auch in Zukunft öfters so zustande kommt. Weil ich glaube, da können sehr, sehr interessante Projekte eben wie Hacking the Boundaries, was wir jetzt gesehen hatten, dabei herauskommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und eben auch an unsere Gesprächspartner. Die letzten Worte gehören Klaus Kipfmüller.
Ich würde sagen, Leute draußen, jetzt war gerade Art Basel, der ganz große Kunstmarkt. Es gibt viele Künstler, die Sozialgeschichten machen. Geht mal da in die Tiefe rein und ich wünsche mir jetzt als Künstler und natürlich auch als Mensch, dass solche Geschichten weitergehen und unser soziales Leben weiterhin unterstützen und beleben werden.
white walls, a sea of pain. I can't reach or make it go away. I try to see, I try to fight, but nothing ever stays the same, ever stays the same. Stays the same, ever stays the same. Tired now, too small for you to see. If you cross this line, you lose all your.